Rhythmuskontrolle durchführen.
Es ist tatsächlich immer noch so, dass immer noch so 70% der Schäden am Patienten durch kommunikative Fehler entstehen.
Chester Bennington, Frontman von Linkin Park, lebt. Und das in Ludwigslust. Okay, das ist sein Doppelgänger. Der heißt Toni Rostek und ist mein Kollege. Toni hat das Rotkreuz-Gen. Er startete als Lütte beim Jugendrotkreuz, ist Ausbilder und Dozent für Erste Hilfe und Notfallsanitäter. Und er macht sich parallel für die Sicherheit am Patienten stark. Patientensicherheit, das ist ein zentrales Thema heute. Es geht auch darum, Patienten vor vermeidbaren Schäden zu schützen. Zum Beispiel Vermeidung von Behandlungsfehlern, sichere Medikamentenvergabe und bessere Kommunikation, vor allem das. In Deutschland gibt es Verbesserungsbedarf, besonders in der Fehlerkultur, das sagt Toni. Er schult darin und hat bereits viele gute Ansätze etabliert. Linkin Park hört er auch gerne. Und du darfst jetzt auch gerne hören. Viel Spaß. Ich bin Antje. Das hier ist mein Herzensprojekt. Gemeinsam mit dir und den Kollegen will ich der Welt zeigen, was wir alles Gutes tun. Warum wir machen, was wir machen. Kreuz und quer. Der Podcast des Roten Kreuzes. Herzlich willkommen. Toni, bei dir ist ein Gentest überflüssig. Seit über 3 Jahren kennen wir uns nun und es ist offensichtlich, du trägst das Rote Kreuz-Gen. Du bist in so vielen Bereichen des Roten Kreuzes engagiert, ob hauptamtlich, ehrenamtlich, hier in Ludwigslust. Du warst schon als Lütte im Jugendrotkreuz, rettest heute Leben, weil du Rettungsdienst fährst, leistest Erste Hilfe am Kind und auch heute noch das Thema Patientensicherheit. Was hat dich inspiriert, dich zu engagieren und wie hat es überhaupt angefangen?
Ja, hast du es eigentlich, glaube ich, schon gut zusammengefasst. Ja, ich bin seit 2011 im Deutschen Roten Kreuz. Ich war vorher eine andere Ausbildung gemacht, bin irgendwie mit 21 eingestiegen, habe vorher Kfz-Mechatroniker gelernt. Bin dann irgendwann mal zufällig tatsächlich in den Rettungsdienst gestolpert, weil ich gefragt wurde, ob ich das machen möchte, ob ich Interesse habe. Ja, konnte ich mir gar nicht so vorstellen tatsächlich. So, Gottes Willen, ganz viel Blut überall. Oh, nee, gar keine Lust drauf. Hab versucht, wurde angenommen und habe tatsächlich so ein bisschen meine Berufung gefunden. Hab dann 2011 in der Rettungswache Hagenow angefangen als Azubi und habe relativ schnell gemerkt, dass mir das Spaß macht und wusste auch schon, dass ich so 2011, 2012, dass ich irgendwann mal Ausbilder werden möchte, weil mir halt viel an diesem Thema lag. Und beim Deutschen Roten Kreuz kann man ja auch viel ehrenamtlich machen, wenn man Zeit hat. Und habe mich dann relativ schnell im Jugendrotkreuz gefunden. Habe so gedacht, bevor ich jetzt irgendwelche SWW-Kurse mache, fange ich erstmal klein an, bei den Kleinen. Und habe dann so ein bisschen das Jugendrotkreuz begleitet, habe dann irgendwann meinen Ausbilderschein gemacht für Erste Hilfe, habe dann in der ersten und zweiten Klasse Erste-Hilfe-Kurse gegeben, also nicht für die Lehrer, sondern für die kleinen Kinder.
Für deine Mitschüler dann quasi?
Für meine Mitschüler, nein, also tatsächlich wirklich erste, zweite Klasse, die waren wirklich 6 bis 7 Jahre alt. Es hat mir relativ viel Spaß gemacht, bin dann irgendwann in die Führerscheinausbildung gegangen, habe dann BG-Kurse gegeben und bin dann wirklich über meine ganze Ausbildung und darüber hinaus auch noch Erste-Hilfe-Ausbilder gewesen. Ja, dann kam es weiter. Dann war ich ein Dozent in der Schule für Rettungsdienste, als ich fertig war, wurde Praxisanleiter und war dann irgendwann Bereichspraxisanleiter, so wie jetzt auch. Also ich koordiniere so ein bisschen die Ausbildung für den Wachbereich Ludwigslust. Bin jetzt auch Dozent nebenbei, das heißt unsere Mitarbeiter fort- und weiterbilden. Also irgendwie alles.
Du gibst dein Wissen gerne weiter.
Ich versuch's.
Das kommt gut an, wie ich höre, über Bande.
Das ist schön.
Toni, ich will mit dir in einigen Themen tiefer tauchen. Du hast gerade schon erwähnt, Erste Hilfe am Kind. Erste Hilfe bei Kindern ist ein besonders wichtiges Thema, vor allem auch, weil du selbst eine kleine Tochter hast. Was müssen wir bei der Ersten Hilfe an Kindern Besonderes beachten? Für wen sind deine Kurse gedacht und können da auch Oma und Opa dran teilhaben? Oder wie ist das?
Alle, die Interesse daran haben. Ich habe immer so einen ganz wichtigen Spruch, und den sagen wir auch ganz oft im Bereich Rettungsdienst. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Das heißt, die können wir nicht behandeln wie große Patienten, die müssen anders behandelt werden. Und gerade mit diesem Erste-Hilfe-Kurs, den wir damals entwickelt haben, tatsächlich speziell für alle, die irgendwie Interesse oder die mit Kindern zu tun haben, ob es Erzieher sind, ob es Mütter sind, ob es Väter sind, Oma, Opa, Tante, Onkel, haben wir damals gedacht, okay, alles klar, es gibt diese Erste-Hilfe-Kurse vom DRK, gibt es. Die sind aber 8 Stunden lang und da wird auch viel mehr drumherum geredet. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen so ein Format entwickeln, was so 3-4 Stunden geht und wo wirklich Praxisbezug aus dem Rettungsdienst mit reingenommen wird und was die meisten Einsatzgeschehen sind am Kind. Und diese besprechen wir dann für diese 3-4 Stunden. Auch Absprachen mit Ärzten gehabt und ganz viel Fachexpertise mit so einer. Ja, und das kommt ganz gut an tatsächlich, weil, wie gesagt, Kinder sind halt, wie gesagt, keine kleinen Erwachsenen und manchmal ist man da ein bisschen hilflos, wenn es um den Kindernotfall geht. Es sind nicht nur die Eltern und alle drumherum, sind auch die Rettungsdienste an sich. Und deswegen machen wir das Thema Kind auch bei uns in Fortbildung ganz, ganz groß.
Hm. Stichwort Rettungsdienst, lass uns gleich mal rübergehen zum Thema. Das Thema Rettungsdienst brennt ja auch. Was denkst du, wie hat sich das in den letzten Jahren verändert? Kannst du uns erklären, was das genau für Veränderungen sind und vor welchen Herausforderungen wir heute stehen? Kannst du es kurz und knapp zusammenfassen?
Ja, ich glaube, wir stehen vor mehreren Herausforderungen. Also erstens steht es da in dieser Herausforderung, dass die Rettungsdienste, Notfallsanitäter und auch Rettungssanitäter, dass wir alle mehr und mehr Kompetenz bekommen. Das heißt, wir dürfen immer viel mehr alleine, ohne Arzt. Das ist eine Herausforderung, die wir, denke ich, mit unseren Fortbildungen ganz gut geregelt bekommen, dass die Leute halt sicher sind in ihren Maßnahmen und ihren Tätigkeiten, die sie draußen am Patienten machen. Und zum anderen wird es, glaube ich, auch immer mehr von den Einsätzen her, dass da auch Belastungen gegenüber den Kollegen kommen, weil manchmal ist es so, als wenn die Bevölkerung ein bisschen hilfloser wird. Also Hilfe zur Selbsthilfe ist ganz schwer irgendwie. Das kann sich auch wieder regeln irgendwann, aber deswegen war es ja auch so ein Ding, warum ich Erste-Hilfe-Kurse gemacht habe. Das war auch so ein ganz großes Ding für mich, warum ich damals viele, viele Erste-Hilfe-Kurse gemacht habe, weil ich oder du oder andere Leute können auch mal umfallen auf der Straße und dann möchte man ja auch effektive Hilfe haben. Und wir haben ja auch nicht mehr diese kurzen Anfahrtswege wie damals, wir haben ja wirklich viel zu tun und deswegen ist Erste-Hilfe auch so wichtig und deswegen muss es auch weiter rausgebracht werden, weil, wie ich schon gesagt habe, die Hilfe zur Selbsthilfe ist halt irgendwie geschrumpft. Also es sind viel mehr Einsätze, wenn ich es jetzt so in den letzten 10 Jahren sehe, haben wir wirklich viel mehr Einsätze als damals und aber wirklich auch viel, wo gar kein RTW indiziert ist.
Also sollte man die Bevölkerung mehr sensibilisieren, sich selber zu engagieren und Selbsthilfe leisten und das Bewusstsein vielleicht auch erstmal schärfen.
Meines Erachtens müsste das verpflichtet werden, Erste-Hilfe-Kurse zu machen.
Im Schulfach zum Beispiel. Ne?
Das ist ja, Schulsanitäter habe ich auch mal eine ganze Zeit lang gemacht.
Genau.
Also das ist auch, dafür geht's los, aber auch für die Erwachsenen. Ne? Also wenn ich dann wirklich in Erste-Hilfe-Kursen sitze und mache dann meine Ausbildung und die erste Frage ist immer so, wie lange ist der letzte Erste-Hilfe-Kurs her? Und wenn dann so da ein 40- bis 45-jähriger Mann, Frau, ähnliches sitzt und sagt, ja, zum Führerschein, dann weiß ich, warum der RTW auch so oft rausfährt.
Ja, nochmal die Brücke zu schlagen zur Erste Hilfe, dann machst du ja vieles richtig, wenn du schon bei jungen Erwachsenen oder bei Kindern damit anfängst. Ne? Das zahlt dir quasi darauf ein, die Gesellschaft zu sensibilisieren, mehr Erste Hilfe zu leisten oder
mehr Eigenverantwortung zu haben. Man kann immer nur einen Grundstein legen. Ne? Was die Leute daraus machen, ist ja ihre Sache dann schlussendlich. Aber ich glaube, solange wir uns da bei anderen Ländern drumherum nichts abgucken, dass es halt mehr Erste Hilfe gibt und das irgendwie auch so ein bisschen in Anführungszeichen verpflichtend wird.
Ist das in anderen Ländern anders?
Ja, in den nordischen Ländern da ist zum Beispiel die Prozentzahl von den Reanimationen deutlich erfolgreicher, weil das Ersthelfersystem halt gut läuft. Ne? Mhm. Aber das ist bei uns halt noch so eine Sache, die hängt noch ein bisschen hinterher, leider.
Okay. Wird da investiert in das Thema in Deutschland, weißt du das?
Nee, aktuell nicht. Also stecke ich nicht so drin.
Okay.
Also wir sind jetzt auch mit unserer Geschichte auch jetzt seit letztem Jahr, glaube ich, auch wieder im Reanimationsregister drin. Das heißt, da wird gezählt, wie viele Reanimationen laufen, wie viele sind erfolgreich, nicht erfolgreich. Also ich denke mal, in den nächsten Jahren wird es da wieder reelle Zahlen geben.
Okay. Stichwort ehrenamtliches Engagement, Toni. Ich weiß, das bedeutet dir eine ganze Menge und du hast auch relativ früh angefangen, sagst du. Wieso machst du das? Wieso? Was gibt es dir persönlich zurück?
Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also ich möchte auch gar nichts zurückhaben. Für mich macht es halt, mir hat es halt immer Spaß gemacht tatsächlich. Und ja gut, wie ich vorhin schon sagte, mir gibt es vielleicht das zurück, dass ich, wenn ich irgendwo mal hinfalle und mich nicht mehr regen kann, dass mir irgendjemand suffizient helfen kann. Ja, und das geht mir nicht nur so bei den Ersthelfern so, sondern auch bei den Mitarbeitern vom Rettungsdienst. Ja, dass ich immer weiß, okay, mir liegt wirklich viel daran, dass Patienten gut versorgt sind. Und das ist so das, was mein höheres Ziel ist da. Also persönlich ist mein Ziel, den Rettungsdienst irgendwie fachlich und gerade kommunikativ zu verbessern. Versuche ich jedenfalls.
Ein hehres Ziel, also ja, Rückenwind für dich und deine Kollegen. Patientensicherheit, du hast es gerade schon angesprochen. Du bist da mittlerweile, kann man sagen, Profi in dem Bereich?
Profi sind da...
Du bist auf dem Weg dahin.
Du bist wahrscheinlich besser, aber ich bin versiert mit dem Thema.
Lass uns das mal auf den Tisch packen. Was heißt das genau, Patientensicherheit? Warum ist dir das so wichtig? Was muss ich mir vorstellen?
Also die Patientensicherheit an sich ist ja sogenanntes Crew Resource Management, das kommt aus der Luftfahrt. Das heißt, jeder Pilot und jedes Stewardess oder jeder Co-Piloten muss ja so gewisse Checklisten abarbeiten, damit das Flugzeug nicht jedes Mal abstürzt. Und also das ist ein ganz großes Thema da und das wurde halt irgendwann mal in die Medizin mit übertragen. Das heißt, wir arbeiten viel mit Checklisten, wir haben gerade im Bereich CRM viel mit Kommunikation zu tun. Also eine einheitliche Kommunikation, dass so gesehen nichts vergessen wird, dass Medikamente richtig gegeben werden. Das sind so ganz einfache Tipps und Tricks, zum Beispiel bevor man irgendwelche Medikamente indiziert, nochmal die ganze Sache prüfen, mit seinem Kollegen absprechen, haben wir alles, Kontraindikation besprechen. Und das ist halt gerade in stressigen Situationen nicht so einfach. Das trainieren wir zum Beispiel durch realitätsnahes Simulationstraining bei uns in der Fortbildung, dass wir den Leuten Fallszenarien hinlegen, die nicht einfach sind, die sind komplex, weil gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo wir viel Tünne fahren, muss ich ja leider so sagen, trainieren wir das da wieder extremst stressige Situation und da müssen sie halt im Team gut kommunizieren, ihre Checklisten benutzen und nachschlagen, wenn sie was nicht wissen. Und das trainieren wir halt da, weil es ist tatsächlich immer noch so, und das gibt es auch Studien für, dass immer noch so 70% der Fehler oder Schäden am Patienten durch kommunikative Fehler entstehen. Dass einfach nicht ausreichend geredet wird oder einfach Sachen vergessen werden zu erzählen. Und das machen wir dann halt natürlich in einem sicheren Setting mit Kameraüberwachung. Das heißt, wir gucken von außen zu, dokumentieren das alles und besprechen das dann in kleinen Teams nach.
Kommunikation ist der Schlüssel, ne? Für so vieles, ne?
Absolut.
Und wo machst du die Ausbildung?
Die mache ich hier bei uns im Unternehmen, bei uns im Schulungszentrum.
Okay, gut.
Hab dafür auch ein paar Fortbildungen noch gemacht. Also ich bin selber Simulationsinstructor, bin CRM-Multiplikator und beschäftige mich halt wirklich viel mit diesem Thema Kommunikation in Teams.
Und um das einzuordnen, ist das ein relativ junges Thema oder?
Das Thema gibt es tatsächlich schon länger, aber es hat irgendwie...
Jetzt Fahrt aufgenommen, oder?
Da ist die Lobby für. Also es ist relativ... Es ist immer, wie sagt man immer, es ist wie so ein Fanclub. Also es gibt da wirklich deutschlandweit genug Leute, aber es ist immer noch so Fanclub-like. Also es gibt doch nicht so die Reichweite für.
Aber dabei ist es doch so wichtig.
Ja, absolut.
Also es ist ja so eine Art Standard, so ein DIN-Prozess, ne?
Ja, und ich arbeite dann tatsächlich noch mit zwei Ärzten nebenbei noch zusammen, die das Thema auch sehr angefixt hat. Nur es hat immer alles was mit Geld zu tun. Es ist ja ganz klar, es kostet halt wirklich wahnsinnig viel Geld. Aber es ist halt ein wahnsinnig wichtiges Thema, was jetzt langsam aber Auftrieb bekommt überall. Und das ist gut so. Ja, weil es ist halt immer noch ein Mensch, der da liegt, ne? Und der ist davon abhängig, was wir machen. Und das endet, oder es fängt alles mit Kommunikation an, geht über Fachwissen und endet dann meist wieder in der guten Kommunikation.
Das ist ja auch mein Thema, Kommunikation, ne? Und das ist so wichtig.
Ja.
Da kannst du ja so viel, so viel gut machen und so viel auch mies machen, ne?
Genau, gerade wenn es stressig wird und ungefähr 6 Leute in einem Raum stehen, da kann schon was untergehen. Und genau das trainieren wir halt.
Na gut, wenn du es trainierst, dann hast du auch eine gewisse Sicherheit. Ne? Mhm. Ja. Toni, dein Leben ist voller Engagement und Projekte. Neben deinem Einsatz beim Roten Kreuz bist du aber auch, Sidekick, talentierter, wie ich weiß, Fotograf und Videoproduzent. Was treibt dich an, so viele verschiedene Dinge zu tun? Und warum machst du das, was du machst? Und was machst du da genau?
Also diese ganze Foto- und Videogeschichte, die machst du, seit ich 13 bin tatsächlich. Das habe ich von meinem Opa gelernt damals. Und habe das dann irgendwann mal in selbstständiger Basis gemacht. Mache tatsächlich auch viel fürs Deutsche Rote Kreuz. So gerade Videoprojekte mache ich viel. Und nebenbei ein paar Hochzeiten. Also das ist so mein Hauptding, Hochzeiten. Weil es ist so ein kleiner Ausgleich, ne? Das lenkt mich so ein bisschen von allem anderen ab. Da kann ich meinen Kopf ausschalten und kann mich mal mit so kreativen Sachen beschäftigen. Das ist für mich manchmal ganz nett. Aber trotzdem, die eigentliche Arbeit, die hängt immer im Hinterkopf, weil die mir tatsächlich sehr wichtig ist. Also wirklich, es liegt nicht daran, ob wie viel Geld ich da verdiene und ähnliches. Das ist einfach nur diese Patientensicherheitsgeschichte ist für mich immer noch auf Platz 1 und das, weil halt wirklich viel dran hängt. Ne? Aber Fotografie und Videografie ist halt so ein schönes Nebenprodukt.
Das geht an alle Zuhörer da draußen und das ist ein richtig guter. Würde er von sich selbst nicht sagen wollen, aber ich sage, lass das mal so stehen. Toni, gibt es ein besonderes Erlebnis oder einen Moment in während deines Engagements beim Roten Kreuz, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Ich habe so einen Kinderkurs gegeben bei so ein paar Muttis, Vatis und Omas und Opas. Und dann habe ich den nächsten Kurs. Und dann kam jemand, das war die Schwester von einer, die bei mir im Kurs war. Und die hat gesagt, ihre zweijährige Tochter hat sich so massiv verschluckt. Aber sie hat das gelöst bekommen, weil sie bei mir im Kurs war.
Boah, ja. Okay.
Und das war so ein Gänsehaut, wo ich gesagt habe, na endlich, ja, ne, kriegt man da mal ein Feedback. Weil so, die kommt im Kurs, sagen, ist alles schön, macht mir sehr viel Spaß. Aber und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, cool, ist doch gut, was du hier machst.
Zweijähriges Kind, da sind wir, bin ich gedanklich auch gleich bei deiner kleinen Tochter. Was würdest du ihr mit auf den Weg geben? Was wird für sie in der Zukunft besonders wichtig sein? Was denkst du als Papa?
Ich habe einen Spruch, was ich zu dir sage, sei mutig und freundlich.
Schön.
Mhm. Ja, das ist so, wenn man sich...
Ist sie das heute schon?
Ja, ja, sie ist auf einem guten Weg. Ja, also das kann man so stehen lassen. Mhm. Das passt.
Okay. Würdest du auch, oder was würdest du jungen Menschen mit auf den Weg geben, um sich für Engagement beim Roten Kreuz zu begeistern? Was denkst du?
Schwierig. Da ich ja selber junge Leute ausbilde, ist es mittlerweile ein bisschen schwierig, denen irgendwas an die Hand zu bringen. Manchmal ist es wirklich schwierig. Aber ich glaube, wenn sie einmal dieses Ehrenamtsarrangement geschnuppert haben oder selber mal dran waren, ich glaube, dann finden die ihren eigenen Weg da rein. Also wir versuchen ja, einige Leute nachzuholen in die Erste-Hilfe-Ausbildung. Aber es hat halt natürlich immer was mit Zeit zu tun. Ne? Und sobald es um die Zeit geht, was ja auch nicht verkehrt ist heutzutage, da gehen die Leute meist auf die Barrikaden. Also es gibt da, glaube ich, kein Kochrezept für, um den Leuten zu sagen, komm ins Ehrenamt. Den Weg müssen sie, glaube ich, selber finden. Also bei mir war das ja damals auch so. Ich habe da irgendwie meinen Weg reingefunden, durch die Ausbildung halt. Und so versuchen wir es natürlich mit unseren Auszubildenden auch. Ne? Wir sagen, wie sieht's aus mit Ehrenamt? Hast du Lust drauf? Und dann erklären wir denen das und manche gehen hin und manche halt nicht. Also da gibt's keine Faustregel für, leider. Und ich.
Na doch, vielleicht schon, indem man sagt, das ist so eine Art, ja, von Mensch zu Mensch, ne? Also der Mensch steckt den Menschen an, oder wie heißt das schön, Brecht war das, glaube ich, der Mensch braucht den Menschen, dass man das Gen dann weitergetragen wird.
Also das meiste, okay, was ich halt hinbekomme mit meinen Auszubildenden, die ich ausbilde, da sind jetzt zwei oder drei davon Praxanleiter geworden. Mhm. Also da habe ich sie vielleicht so ein bisschen angesteckt.
Ne? Ja, schön. Ja. Das sind das neue Erfolgsgeschichten, ne? Ja, genau. Du hast da vieles richtig gemacht.
Ja, ich versuch's.
Sehr, sehr schön. Toni, Dankeschön für das Gespräch. Kreuz und quer. Der Podcast des DRK in Mecklenburg-Vorpommern. Wir treffen uns zweimal im Monat hier. Zusammen reisen wir durch die Vielfalt unseres Roten Kreuzes. Du willst dabei sein? Dann melde dich bei mir. Lass uns zusammen auf diese Hörreise gehen. Bereit? Dann freue ich mich auf deine Geschichte in Kreuz und quer.